In dieser Folge spreche ich mit Seelensporttrainerin Martina Backer. Im März 2022 starb ihr Mann Uwe an einer Krebserkrankung. Sie erzählt, wie sie die Zeit vor seinem Sterben vor allem in Bezug auf die Corona-Situation erlebte und wie sie ihre Trauer danach durchlebte. Was war hilfreich und was war besonders herausfordernd? Wie war der Umgang mit ihren drei erwachsenen Kindern in dieser Zeit? Und wie hat ihr Seelensport auf dem Weg geholfen, sodass sie heute selbst Trainerin ist und andere damit begleitet? Wir sprechen sehr detailliert über Krankenhaussituationen. Bitte achte an der Stelle gut auf dich, weil manches davon triggern könnte. Trauerwelle. Dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Liebe Martina, ich freue mich, dass du heute hier im Podcast Trauerwelle mit dabei bist und dass wir über ein so sensibles, schweres Thema Trauer und Verlust miteinander sprechen. Schön, dass du da bist und vielleicht magst du dir auch gleich mal vorstellen, wer bist du, was machst du so, wo lebst du? Erzähl mal was von dir, damit die HörerInnen auch kennenlernen können.
Ja, also hallo erstmal, ich bin Martina Backer, lebe in Frankfurt, bin 57 Jahre alt, ja, habe drei Kinder und mein Job ist jetzt also Fitness- und Gesundheitstrainerin. Ich war aber auch 23 Jahre in einer Arztpraxis Erste Kraft und habe mich dann schweren Herzens entschlossen, dort zu kündigen, weil es mir gesundheitlich nicht gut ging und habe dann den Sport als meinen Hauptberuf quasi dann ja weitergeführt und mir noch viele Ausbildungen gemacht in verschiedene Bereiche und das hat mich hat mir gut getan, eben diesen Weg zu gehen. Ja.
Schön. Ja, und du hast auch eine sehr intensive sportliche Reise, würde ich mal sagen, mit Seelensport jetzt so hinter dir. Es ist jetzt knapp über ein Jahr, dass wir uns so kennen. Und du hast letztes Jahr die Erholungswoche zum Beispiel gemacht und warst dann auch beim Winterkraftprogramm dabei und bist seit neuem auch Trainerin, also Seelensporttrainerin, ganz frisch dieses Jahr die Ausbildung gemacht. Und das alles hat natürlich als Ausgangslage den Verlust, den du erlebt hast. Und zwar ist dein Ehemann 2022 verstorben im März. Erzähl uns da mal, was ist denn da passiert?
Ja, er ist an Krebs gestorben und das kam so aus dem Nichts, also im Sommer 21. Nachdem, es war ja noch Corona-Zeit und nachdem ich zwei sehr oder ja anderthalb Jahre sehr viel erlebt habe mit Tod des Schwiegervaters, mein Vater, der wochenlang auf der Corona-Station gelegen hat und wir auch damit rechnen mussten, dass er es nicht überlebt. Und er hat es aber geschafft und das war wirklich also ein Wunder, dass er noch da ist. Naja, und danach habe ich eine Verletzung gehabt an meiner Hand, wurde von einem Hund gebissen und das war knapp, ganz knapp davor, dass ich meine Hand verloren habe. Und als ich mich von allem so gedacht habe, jetzt muss so ein Punkt kommen, jetzt muss es wieder aufwärts gehen, kam der härteste Schlag und das war eben die Krebsdiagnose meines Mannes. Und von dem Moment an, als ich die Diagnose auf dem Tisch liegen sah, war mein Leben ein anderes. Und mein Mann war ein gesunder Mensch, der ist Berufsfeuerwehrmann, der hat immer viel Sport gemacht, der hat auf sich geachtet, wir haben gesund gelebt. Und das war für uns als Familie ein Schlag, ja, ein Schlag in den Magen. Also wir waren in einem Schockzustand. Und er war jemand, der nicht das Vertrauen hatte in Chemotherapien und hat immer gesagt, wenn ich mal sowas kriege, ich An mich geht keine Chemotherapie. Aber wie das so ist, man ist ganz schnell in einer Maschinerie. Und es sind auch, wir haben befreundete Ärzte, die dann ihn doch überzeugt haben. Und ja, man versucht sich an jedem Strohhalm irgendwie, ne, festzuhalten, an jedem, was dir die Menschen mitgeben und sagen, ach komm, gib dich nicht auf, mach das. Und er hat es dann gemacht. Er hatte eine schwere Operation. Also da haben wir auch, wussten wir nicht, ob er das überlebt. Und mit der ersten Operation war dann eben klar, dass dieser Tumor gestreut hat im ganzen Bauchraum. Und das war für mich eigentlich, ja, war für mich klar, das überlebt er nicht.
Haben
Aber
die Ärzte das dann auch gleich gesagt oder
nein.
war das nur so von deinem Gefühl aus jetzt?
Die haben natürlich mit allen Mitteln versucht, da uns gewisse Verfahren, das war eine High-Pack, eine Chemo, das ist eine Art Bauchspülung und da wird die Chemo erhitzt auf 41, 42 Grad und damit wird der Bauch gespült und damit soll alles an, ja, schlechten Zellen rausgespült werden. Natürlich macht das ganz viel und es macht auch alles Gute kaputt. Ja, das muss man sich mal vorstellen, was da im Bauchraum passiert. Und die Organe leiden, es entstehen Wucherungen danach. Also das waren alles Dinge, die wir so ausgeblendet haben, weil die Ärzte uns gesagt haben, das ist überhaupt die Chance. Und zeitgleich war ein russischer Patient mit meinem Mann auf der Station. Und für ihn wurde dieses Gerät eben rangeholt. Und das hat man uns gesagt, das ist die Chance für meinen Mann, der in seinem Zustand, trotz, ne, trotz schwieriger OP, aber in seinem vorherigen gesunden körperlichen Zustand, dass er das schafft. Und er hat zugestimmt. Ja, und das war eine heikle Sache. Aber wir hatten trotzdem die Hoffnung, okay, das ist jetzt die Lösung. Und er hat Glück gehabt, dass er das machen kann. Ja, aber ich glaube, das war letztendlich doch nicht so die gute Entscheidung für uns. Ja, und man hat dann, er kam dann nach 6 Wochen nach Hause, hatte 17 Kilo abgenommen, er war ein anderer Mensch. Und dann hat man uns schon gedrängt, in den nächsten 6 Wochen mit der Chemo zu starten, also so ein 12er-Zyklus. Und ich dann zu der Ärztin gesagt habe, ich möchte, dass er sich erstmal erholt, dass er mal ein bisschen Kraft kriegt, dass er ein paar Kilos zulegen kann. Ich wollte mit ihm erstmal wegfahren. Naja, dann haben sie sich darauf eingelassen, gerade so, okay, eine Woche später zu starten. Und dann sind wir nochmal 8 Tage nach Holland gefahren und das war sehr schön.
Wann war denn das, also vom Zeitpunkt her?
Das war im Mitte, Ende September. Ja. Und das war, ich hatte mir so viel vorgenommen in dieser Woche, viel zu reden und es ging gar nichts. Wir konnten nicht reden. Wir sind schweigend nebeneinander hergelaufen am Strand. Er musste verarbeiten, ich musste verarbeiten. Und jedes Mal, wenn ich gedacht habe, so jetzt ist der Moment, ich wollte so vieles loswerden. Und es ging nicht. Ich war wie zugeschnürt und mir sind immer gleich die Tränen gekommen. Und ja, das war unheimlich schwer, über gewisse Dinge zu sprechen. Was ist, wenn der Plan nicht aufgeht, ja. Und das konnten wir beide ganz schwer aussprechen. Was passiert, wenn es nicht funktioniert? Ja. Und dann fing eben die Chemo an und am Anfang haben wir gedacht, wow, das läuft eigentlich ganz gut. Übelkeit und so normale Begleiterscheinungen. Aber Anfang 22 nahm das Fahrt auf. Und da ich diese medizinische Ausbildung habe, habe ich ihm immer erspart, wenigstens einen Gang in die Onkologie und habe selber die Chemo zu Hause abgehängt am Port, habe den Port gespült und ich habe das gespürt morgens manchmal. Ich kam runter und er saß da und ich wusste, wir haben uns nur angeguckt und ich wusste, heute ist der Tag, heute wieder das Frühjahr beenden, nicht bis zum Schluss. Also die Chemo. Also er hatte so eine Chemo, ne? Da wird das angehängt und läuft dann 48 Stunden zu Hause. So. Und das alle 2 Wochen. Und ja, und dann habe ich ihm das eben dann mal ein paar Stunden eher abgehängt, weil er es nicht mehr ertragen hat.
Hat
Und
man, also, wie kann man sich das vorstellen? Was spürt man währenddessen in dieser Zeit? Also, das macht ja dann was mit dem Körper, oder?
ja, also die Nebenwirkungen wurden immer heftiger. Er war müde, er war kraftlos, er hat alles, was er über jedes Kilo, was er zugenommen hatte nach der OP, er war so glücklich. Er fing wieder an, mit seinen kleinen Hanteln zu trainieren, weil es war ihm immer wichtig, eine gute, ja, einen guten Körper zu haben, auch in seinem Beruf. Und dann schwanden diese Kilos wieder und das hat sehr viel mit ihm gemacht. Diese Schwäche, er wollte nie schwach sein, er wollte immer stark sein und das durfte ich auch nicht sagen, wenn er irgendwie mitgekriegt hat, wenn ich telefoniert habe oder er hat gesagt, heute ist er schwach oder er fühlt sich nicht gut, das wollte er nicht hören. Er hat immer gesagt, sag nicht, dass ich schwach bin. Ja, das hat sich so gewendet. Der Uwe war für mich immer der Fels in der Brandung. Egal, was passiert ist, er war da, er hat geregelt, gemacht, getan. Und das Blatt hat sich dann gewendet. Dann war ich sein Fels in der Brandung. Und ich habe alles getan, habe mich hinten angestellt, aber alles getan, dass das irgendwie erträglich war, die Zeit zu Hause, während der Chemo, nach der Chemo. Immer wieder mit Ablenkung. Wir haben versucht, einen normalen Alltag zu haben, trotz allem. Und hatten wunderbare Freunde, die sich gekümmert haben, die uns eingeladen haben, uns besucht haben. Wir haben viele, viele wahnsinnig tolle Gespräche geführt. Und das hat uns auch die Kraft gegeben, immer nach vorne zu schauen. Bei allem, was war, wir haben immer positiv nach vorne geblickt. Und ich habe immer gesagt, wenn es einer schafft, dann du. Und seine Einstellung war genauso. Er wollte das schaffen. Ja, und wie gesagt, ab Januar ging es dann rapide bergab. Und er konnte dann nichts mehr essen. Also auch sein ganzer Magen-Darm-Trakt hat verrückt gespielt. Ist dann Anfang März ins Krankenhaus, also zwischen Januar und März waren wir natürlich trotzdem weiterhin immer zu Arztterminen, Onkologie und ja, und dann meinte die Onkologin, der Krebs ist zurück. Und das hat sie uns so präsentiert, so mit, ja, wie mit einem Schlag ins Gesicht, der Krebs ist zurück. Und ich habe gesagt, wie kann der zurück sein, wenn mein Mann dauerhaft Chemo bekommt? Was ist da los? Verstehe ich nicht. Also wenn der Krebs zurückkommt, nach einer Chemo ein Jahr später oder ein halbes Jahr, aber doch nicht
So
während der
währenddessen,
Chemo.
ja.
Ja, und das gab für mich alles irgendwie, ich hatte 1000 Fragezeichen und wir waren im Schock. Und dann haben sie gesagt, ja, wir müssen gucken, wo es herkommt. Und dann ist er Anfang März in die Klinik und die haben zig Untersuchungen gemacht. Und keiner konnte uns sagen, was los ist. Die haben Bauchspiegelungen gemacht, konnten nicht sehen. Sie sind durch gewisse Bereiche, sind sie nicht reingekommen, weil der ganze Bauch voller Wucherungen war. Wucherungen, die scheinbar entstanden sind nach dieser HIPAC. Und ich habe tagtäglich gesehen, wie er immer mehr abbaut. Und ich habe keinen Arzt gesehen, wenn ich drin war. Also es war Corona-Zeit. Ich musste für jeden Besuch kämpfen. Ich habe manchmal eine Stunde vor dem Krankenhaus gewartet, dass ich rein durfte. Das waren die schlimmsten 3 Wochen in meinem Leben. Die erste Woche durfte ich gar nicht zu ihm, war völlig abgeschottet und dann eben nur mit täglichem, ja, dass die Ärzte zugestimmt haben, dass ich zu ihm darf. Nur die Ärzte kommen morgens um 6 zur Visite und dann hat mein Mann manchmal noch so im Halbschlaf und dem Arzt hinterhergerufen, ich brauche die Genehmigung für meine Frau und manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Also das war eine furchtbare Situation. Und dann bin ich eben immer Mittag, nachmittags rein und habe dann das Ergebnis gesehen und mit jedem Tag ging es ihm schlechter. Und es ist nichts passiert. Und es waren immer, ich habe immer gesagt, was sagt der, was sagt der? Ja, keiner weiß was. Diesen Verlauf, diese Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, dieses Vertrauen in die Ärzte weiter zu haben, obwohl du siehst, hier läuft gerade irgendwas total schräg. Und auch die Ereignisse im Krankenhaus, die Bilder, die ich dort erlebt habe mit ihm, das war für mich die Hölle. Und ich habe immer versucht, in der Zeit im Zimmer bei ihm nicht zu weinen. Du musst dir vorstellen, ich bin dann da raus aus diesem Zimmer, die Tür geschlossen und dann bin ich zusammengebrochen auf dem Flur. Und oftmals eine liebe Schwester, die mich dann da aufgefangen hat und ich weiß, manchmal gar nicht, wie bin ich nach Hause gekommen? Ich bin ins Auto und bin irgendwie nach Hause gefahren. Und meine Kinder durften nicht ins Krankenhaus. Nur ich durfte in dieser Zeit ins Krankenhaus. Und das war so schwer, auch den Kindern diese Hoffnung zu nehmen. Die haben immer gesagt, ach Mama, das wird schon. Und der Papa, der schafft das. Und ich habe immer gedacht, Mensch, wenn ihr ihn sehen würdet, dann würdet ihr das nicht sagen. Ja, ich hatte immer das Gefühl, die denken, oh, die Mama, die übertreibt, ne? Und ja, und das
Deswegen
nahm
ist es ja auch
leider.
so wichtig, dass man die Menschen sieht, auch vor dem Sterben, gell?
Ja.
Dass der Körper, dass es ankommt, im Kopf zu realisieren. Also wie du so beschreibst, bei dir ist das irgendwie schon ankommen oder es war irgendwie etwas war erkennbar, dass das vielleicht eben nimm wird, gell? Und da tun
Genau.
sich natürlich dann Menschen umso schwerer, wenn sie den Menschen nicht so sehen können.
Ja. Und es war der 20. März, war ein Tag vor meinem Geburtstag. Und ich habe an dem Tag, ich habe gesagt, ich gehe hier nicht weg, ohne mit einem Arzt zu sprechen. Ein Oberarzt, Chefarzt, mir ganz egal. Aber ich will jetzt nach 3 Wochen wissen, was ist hier los? Und dann kam ein Arzt, es kamen mehrere Ärzte und keiner konnte mir was sagen. Man hat so drumherum geredet, der eine hat dann gesagt, ja, man könnte jetzt noch die OP machen oder irgendeine Bauschlinge aufhängen und was weiß ich. Habe ich gesagt, aber Sie sehen, wie er aussieht, in welchem Zustand er ist. Das ist eine sehr schwere OP. Also du, ne, wenn der Mensch dort liegt und das irgendwie noch alles mitkriegt, ich kann ja, ich wollte nicht aussprechen, überlebt er diese OP? Ne? Habe ich das so umschrieben, dass es eine schwere OP ist und das wird doch bestimmt sehr anstrengend für ihn? Und dann hat er mir nur so zugenickt. Also die Ärzte sind aus dem Zimmer und Uwe schaut mich an und sagt, weißt du jetzt alles, was du wissen willst? Und da musste ich tief atmen, tief durchatmen und bin dann auch irgendwann gegangen. Und am nächsten Tag, wie gesagt, war mein Geburtstag und er hat mir nachts um 0 Uhr eine Nachricht geschickt. Eine ganz klare, also ne, er hat vorher durch das ganze Morphium und so immer mal kurze Nachrichten geschickt und es waren immer Fehler drin. Und diese Nachricht war ganz klar, hat mir nochmal seine Liebe zu mir aufgeschrieben. Also unheimlich schöne Nachricht, die mir sehr nah ging und mit dem kleinen, ja, wie soll ich sagen, so durch die Blumen konnte ich lesen, dass ich loslassen muss. Und
Aber er
das,
hat es nicht so direkt geschrieben, sondern
nein,
eben
nein,
umschrieben so.
genau. Das, es war, aber es war für mich eine klare Aussage,
Ja.
diese WhatsApp. Die hat vieles ausgesagt und das war seine letzte Nachricht. Ich bin dann an meinem Geburtstag zu ihm und da habe ich gemerkt, er geht. Er geht jetzt, er macht sich auf den Weg. Und dann ging das vom 21., am 24. ist er gestorben und dann ging das rapide bergab. Und am 23. März habe ich dann alles möglich gemacht. Ich habe gesagt, ich will jetzt, dass meine Kinder auch zu
Ja,
ihm
schön.
können. Und ich komme hier, ich bleibe hier, ich gehe hier nicht mehr weg. Und die wollten mir das alles ermöglichen, auch ein Bett dort aufzustellen. Ich habe gesagt, ich hole ihn nach Hause. Ich hätte alles getan. Und dann kam ein junger Arzt, der gemeint hat, er müsste noch eine Untersuchung machen, eine Lungenpunktion. Ich habe gesagt, muss das jetzt noch sein? Also mein Mann lag da als Privatpatient, mehr muss ich nicht sagen. Und dann haben sie ihn, ich bin mit, er hat mich mitgenommen, ich war mit in diesem kleinen OP. Und das war der schlimmste Moment. Ich musste ihn halten. Er musste das im Sitzen machen. Er hatte überhaupt keine Kraft mehr. Und ich sehe heute noch seinen Blick, als ich ihm da in die Augen geschaut habe. Und er hat mich angeguckt. Ich kann nicht mehr. Und man hat ihn dann noch gequält mit dieser Untersuchung, mit nur einer lokalen Anästhesie. Und da hat er abgebaut. Da wurde auf einmal, haben alle Gerätschaften angefangen zu rebellieren, zu piepen. Und dann, ja, hat er gesagt, also er kommt nicht mehr auf Station, er kommt sofort auf die Intensiv. Und ich habe gesagt, bitte, mein Sohn kommt gerade aus Lübeck. Mein Sohn ist bei der Bundespolizei und hat da eine Ausbildung gemacht. Ich habe gesagt, der sitzt jetzt im Zug, der will seinen Vater nochmal sehen. Also sie haben ihn mir aus der Hand gerissen. Und haben mir versprochen, ich darf dann auf die Intensiv kommen. Und das war aber leider nicht mehr der Fall, weil der Marcel kam und ist dann mit der jüngsten Tochter, mit der Alicia, kurz auf die Intensiv, um seinen Papa zu sehen. Und da wurde er gerade verkabelt. Und ja, er musste dann wieder raus. Und dann wollte ich später zu ihm, so wie ich es ihm versprochen habe, und stand vor der Intensiv und man hat mich nicht mehr reingelassen. Wegen Corona und weil ja schon ein Familienangehöriger da war. 2 Minuten. Und ich stand vor dieser Tür und man hat mich nicht mehr reingelassen. Und das wären die letzten Momente gewesen, wo er noch wach war. Und die hat man mir genommen. Und ich bin nach Hause. Und es war die schlimmste Nacht, auf den Tod zu warten. Und am nächsten Morgen, bis ich dann mal einen Arzt am Telefon hatte, der mir gesagt hat, also es ging ihm sehr schlecht und wir haben ihn ins Koma gelegt. Und dann habe ich meine Kinder genommen, Uwes besten Freund, der eigentlich nicht Freund, sondern mehr wie ein Bruder ist. Und bin ins Krankenhaus, habe denen alle Papiere hingeknallt, Tests, was sie haben wollten, habe gesagt, ich gehe jetzt hier rein, ich gehe zu meinem Mann und ich ist mir egal, wie viel sie an Regeln hier aufstellen, eine Begleitperson, ich gehe jetzt mit meiner Familie da hoch, mein Mann wird sterben und ich lasse mich nicht mehr aufhalten. Und das habe ich gemacht.
Und wie waren die
Und
Reaktionen?
die waren so geschockt, die haben mich einfach laufen lassen.
Gott sei Dank.
Und die Kinder wir sind da hoch und ja, wir kennen auch Ärzte, die dort im Krankenhaus arbeiten und irgendwie sollte es alles so sein, dass sie uns ermöglicht haben, dann auf der Intensiv uns so einen kleinen privaten Raum mit abgehängten Tüchern und zu ermöglichen. Und ja, ich oder wir haben dann entschieden, die Maschinen langsam abzustellen. Er hätte die Möglichkeit gehabt, wenn er die Kraft gehabt hätte, vielleicht noch mal wach zu werden. Das ist aber zum Glück nicht passiert und ja, wir waren dann bis zum Schluss bei ihm. Ja. Und das, ja, die jüngste Tochter, die Alicia, konnte es nicht. Sie war kurz da, aber sie musste wieder gehen. Aber Svenja, Marcel und Gerald, wir waren zu viert. Jeder hat an einer Ecke im Bett gesessen. Eine hatte seine Hand, die anderen hatten die Hände auf seinen Beinen. Und das ist schon schrecklich zu sehen, wie das Leben aus dem Körper geht. Aber auch irgendwie schön, dass wir bei ihm sein konnten.
Voll, das ist so eine Gleichzeitigkeit, oder?
Ja. Und es ist so paradox. Du willst diesen Menschen nicht gehen lassen, aber wartest auf seinen Tod,
Voll.
dass er endlich seinen Frieden hat und keine Schmerzen mehr hat. Und das war heftig.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Und was sie auf jeden Fall auch so raushören kann, also von dieser ganzen Geschichte von Anfang bis Ende, also wie gesagt, du hast das ja auch alles inmitten dieser Corona-Zeit erlebt und ich glaube, da sind an vielen Stellen einfach viele Fehler passiert im Umgang einfach mit Trauernden, mit Sterbenden, mit Abschiedsprozessen etc. Natürlich, viele waren einfach überfordert, weil so eine Situation noch nie erlebt worden ist, gell? Aber es ist auch für mich immer wieder absurd, eben gerade wenn ich weiß, dieser Mensch stirbt, warum halt die den anderen noch fern davon, gell? Was will da noch Schlimmeres passieren? Er wird ohnehin sterben und das wird sich auch den Ärzten ziemlich bewusst gewesen sein. Kann ich mir nicht anders vorstellen, gell? Das leuchtet mir auch nicht ein, warum zum Beispiel diese Punktion, sowas, weiß ich nicht, was da der Hintergrund war, gell? Aber man fühlt sich dann auch als Angehörige einfach so im Stich gelassen, so überhaupt nicht verstanden und nicht gehört und nicht gesehen in seinem Schmerz, in seiner Trauer, in seinen Fragen etc. Und das macht es umso schwieriger. Und ich denke mir gerade auch, dass sowas dann ja auch mit reinzogen wird, oft in den Trauerprozess, gell? Und dann kannst du dich gar nicht so auf die Liebe oder die Trauer konzentrieren, sondern das sind noch so viele offene Fragen, so viele warum und hätte doch und wäre doch und so weiter. Oder wie hast du das am Anfang erlebt?
Ja, absolut. Ich habe immer gedacht, eine Onkologie ist da, die fängt dich irgendwo auf.
Genau.
Ja, da beantwortet man alle deine Fragen und da geht man irgendwie nett und fürsorglich mit den Menschen um. Aber was ich da erlebt habe, nein, war das Gegenteil. Krasse Gegenteil. Und da müsste so viel passieren, da müsste so viel getan werden. Ich habe immer das Gefühl gehabt, auch auf der Station, also ich habe einen medizinischen Beruf. Und natürlich, es gibt diese Aufgaben, die müssen gemacht werden, aber da fehlt so diese Wärme, diese Zeit, dich einfach mal vielleicht 2 Minuten zum Patienten zu setzen und sagen, Mensch, ne, alles blöd und mal vielleicht zuzuhören. Das war auch, warum ich aus meinem Beruf raus wollte, weil mir die Zeit gefehlt hat, dem Mensch auch mal zuzuhören, dieses Ganzheitliche und nicht immer nur rein, raus, Tablette, irgendwelche Behandlungen, die letztendlich sowieso nichts bringen, so Zusatzdinge, ne, diese zusätzlichen Sachen, die man machen kann. Aber ja, dass man da einfach mal so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich hätte am liebsten auf dieser Station, wäre nur rumgelaufen und hätte mich zu jedem mal hingesetzt und mal geredet, ja, so für die Menschen da zu sein. Und das kommt halt zu kurz und das wird sich auch nicht ändern. Das wird sich nicht ändern. Da müsste viel passieren.
Ja, und das ja, müsste viel passieren und das braucht dann auch immer sehr viel Zeit, bis sich sowas dann verfestigen kann oder entwickeln kann. Ich glaube schon, dass es an manchen Stellen zumindest wird einmal das Ganze kommuniziert, weil ich schaue mir auch immer wieder sehr viele Reportagen über dieses Problem auch an, oder? Gerade weil ich in dem Bereich auch arbeite und also es wird auf jeden Fall geschaut, dass da immer wieder auch drauf geschaut wird und dass es irgendwie öffentlich gemacht wird und gesagt wird und inwieweit dann wirklich auch Politik etc. bereit sind, da dieses System irgendwie anzugehen und zu ändern eben. Ich glaube auch, dass das noch dauert, wenn man da auch nicht da hinschaut und wirklich dann auch bereit ist, etwas zu ändern. Und es muss aber irgendwas passieren, weil eine Gesellschaft kann das auf Dauer auch nicht so tragen, weil was haben wir davon, gell? Wenn wir dann gerade Trauerprozesse haben, die dann einfach erschwert sind und die dann vielleicht in einem Burnout, in Depression etc. ändern, ja, das dient halt der Wirtschaft auch nicht wirklich. Und das, glaube ich, Das erkennen nur die wenigsten, gell? Dass
Ja.
man da einfach ansetzen müssen für einen heilsamen Prozess und ein gutes, empathisches Miteinander. Weil nur so kann ich auch Trauer gut angehen, bearbeiten, integrieren in mein Leben.
Ja.
Das ist wie wenn da alle Stellschrauben schief laufen und ich dann so zurückgelassen bin. Gell?
Ja.
Wenn ich nur Wut, dann bringt es vielleicht auch noch in die Richtung, dass sie dann das nächste Mal, wenn ich selber was habe, mich nicht da behandeln lasse oder so oder gar nicht zum Arzt gehe. Ja, was bringt das wieder so, gell? Also,
Genau.
das sind so viele Ecken und Enden, wo es ja, wo es was zu machen gäbe.
Ja, absolut.
Und vielleicht hören ja sogar da draußen auch Menschen zu, die in so einem Bereich arbeiten und auch da wieder etwas mitnehmen können, auch aus dieser Folge. Danke auch fürs Teilen in die Richtung, weil ich das, glaube ich, auch ja, besonders wertvoll finde für viele Trauernde, aber auch für Menschen, die eben vielleicht in dem Bereich irgendwie arbeiten oder sogar gerade je eben jemanden nur begleiten in diesem Sterbeprozess.
Ja,
Und
absolut.
dieses, also wirklich, ich muss da Bewunderung aussprechen, also diesen Kämpfergeist, den du dann da in dem Moment so an den Tag legt hast. Also für alle da draußen kämpft's für das, gell, für dieses Miteinander, für das Sehen, weil es ist eben dann der letzte Moment. Und wenn du da nicht kämpft hättest, dann wäre
Ja.
dir, was weiß ich, noch verwehrt geblieben, gell? Und dann hättest praktisch nur noch den verstorbenen Körper zurückgekriegt. Und das kann
Ja.
wirklich nicht sein. Also,
Ja, die
was war?
Svenja hat sich dann einen Löwenkopf tätowieren lassen und dann war das die Löwin für die Mama, die gekämpft
Schön.
hat. Ja.
So schön.
Ja.
Und wie war die Zeit dann danach? Also so, es hat dann ja auch eine Beerdigung gegeben. Wie habt ihr das vielleicht so gestaltet? Und wie war dann so diese erste Trauerzeit, die ersten paar Wochen, Monate? Wie hast du das so wahrgenommen und erlebt?
Also die erste Woche danach war mein Haus offen. Wir haben als Familie ganz viel Zeit verbracht. Wir haben die erste Nacht nach dem Tod, haben alle drei Kinder bei mir geschlafen. Und es war erst so, dass die Svenja bei mir im Bett lag. Dann hat der Marcel eine Luftmatratze aufgeblasen, lag vor meinem Bett. Und irgendwann zu später Stunde stand Alicia mit ihrer Matratze im Zimmer und sagt, ich will bei euch sein. Und es gab in der Nacht einen so witzigen Moment, weil ich habe ja noch einen Hund und der Hund hatte irgendwie keinen Platz mehr. Also wir haben in eine Ecke geschoben und er ist unters Bett gerutscht und kam nicht mehr raus. Und Svenja und ich, wir wurden wach, weil unser Bett sich bewegt hat. Und dann haben wir mitten in der Nacht das Bett angehoben, den Hund befreit und wir lagen im Schlafzimmer und haben alle, mussten wir lachen und Marcel sagt, wenn der Papa uns jetzt sehen wird, der wird sagen, was ist denn bei euch los? Ne? Was? Und das war so, das war bei allem auch wieder so ein toller Moment. Ja, dieses Band, das uns verbindet, ist, glaube ich, noch fester geworden. Wir waren schon immer sehr verbunden, aber durch das Erlebte, glaube ich, hat sich das noch mehr gefestigt. Und das haben wir die ganze Woche gespürt. Und da, ich habe jedem signalisiert, bitte so den engsten Freunden oder Familie, kommt jetzt und nicht erst an der Beerdigung, weil ich wusste, dass viel kommt an der Beerdigung, aber dass so viel kommt, damit hätte ich nicht gerechnet. Und auch den Kollegen von der Feuerwehr. Und es gab sehr, sehr emotionale Momente in der Woche. Es gab viele Tränen, aber wir haben auch viel gelacht. Das Haus war immer voll. Und wir haben gegessen, wir haben getrunken, ich habe Geschichten gehört von Uwe, die ich noch nicht kannte oder die Kinder nicht kannten. Und es wurde gelacht und es wurde zusammen geweint. Und diese Woche war für uns als Familie so wertvoll. Ja, es gab Momente, da kam die Feuerwehr mit all seinen Sachen, mit seiner Uniform, mit allem, was dazugehört. Ich saß auf dem Boden, ich habe alles angefasst. Ich habe seine Handschuhe angezogen, um irgendwie so eine Verbindung zu haben, ja. Also das war im Nachhinein waren das Momente, wow, das ja war einfach sehr, sehr emotional, sehr schwer. Aber auch dadurch, dass wir zusammen waren, konnten wir das alle ganz gut, sind wir gut durch diese Woche gekommen und es hat uns gestärkt für die Beerdigung. Die Beerdigung war groß, die Kirche war voll, es waren 600, bestimmt 600 Gäste, Feuerwehren, Polizei, alles. Uwe hatte überall Verbindungen, viele Freunde. Und ich habe es geschafft. Es war mein Wunsch, weil er hätte das für mich auch gemacht. Ich habe eine Rede gehalten vor diesen Menschen.
Krass.
Ja, und ich hätte nicht gedacht, dass ich es kann, weil ich habe gedacht, wenn ich da oben stehe, keinen Ton rauskriege, das geht nicht. Also das sind so Momente. Ich weiß nicht warum, aber dann habe ich diese Kraft, diese Resilienz, mich dahinzustellen, zu reden. Für den Moment war er bei mir. Er hat neben mir gestanden, hat seine Hand auf meine Schulter und gesagt, du machst das jetzt und du machst es gut. Und dafür habe ich viel Respekt bekommen. Also waren viele geschockt, als ich da hoch bin. Und die haben gesagt, das macht die jetzt nicht. Ja, aber ich habe es gemacht. Ja. Ich habe
Ja,
es gemacht.
Wahnsinn.
Ja. Und danach kam natürlich ein Loch. Ja, klar. Es gab natürlich vieles zu tun. Das weiß jeder, der jemanden verliert. Es kommt so viel auf dich zu, Bürokratie. Du hast keine Zeit zum Trauern. Und das finde ich schlimm. Man muss sich um viele Dinge kümmern. Man hat keine Zeit, mal liegen zu bleiben. Oder vielleicht ist es auch gut, weil man abgelenkt ist. Aber dafür kommt die Trauer viel heftiger. Im zweiten Jahr. Im ersten Jahr ist man in so einem Tunnel. Man macht, man funktioniert, man erledigt. Und im zweiten Jahr
Kommt dann so in die Nähe.
vermisst man diesen Mensch. Dann kommt dieses Vermissen. Und das ist schmerzvoll. Ja, wo man oft denkt, so jetzt ist gut, jetzt warst du lange genug weg, jetzt kannst du wiederkommen. Ja. Und das habe ich sehr intensiv empfunden. Wenn alle glauben, ach, jetzt ist das erste Jahr rum, jetzt geht es ihr wieder gut, sie macht ja wieder ihre Arbeit und so. Und in dir drin sieht es ganz anders aus.
Ja, weil du, genau wie du sagst, also da kommt dann das alles sich erledigt an Bürokratie und ja, du hast irgendwie deinen Alltag wieder aufgenommen und dann wird da eben so bewusst in diesem Alltag, boah, das ist ja echt alles nimm, wie es war. Und eben du bist dann auch wieder so bewusst da, wie du sagst, du warst ja vorher wie in einem Tunnel, ich sage immer so eine Nebelsuppe, irgendwie wie so ein Nebel drinnen und so hast nichts mehr gesehen und auf einmal wird es klarer und dann in dieser Klarheit fällt da halt auf, wie krass dieser Mensch gerade fehlt, dass der da jetzt kein Teil mehr davon ist, so im physischen Sinn, gell? Und das macht es dann echt schwer und da kommt dann halt auch sehr wenig Verständnis oft von außen, weil eben jeder denkt, was ist denn jetzt los? Ihr ist doch schon besser gegangen oder die hat doch schon wieder einen Alltag aufgenommen und so. Und deswegen mache ich auch diese Arbeit, damit ich da auch immer wieder aufklären kann, dass es so nicht ist, sondern eben Trauer ganz anders verläuft, nämlich auch in Wellen, gell?
Genau.
Und wenn du jetzt an dieses erste Jahr oder ans zweite zurückdenkst, so, was hat dir denn im Speziellen sehr gut da und weitergeholfen in diesem Trauerprozess? Und was war vielleicht besonders herausfordernd oder hinderlich?
Also geholfen hat mir auf jeden Fall für mich, für meine Verhältnisse relativ schnell wieder meine Kurse zu machen. Also ich habe nach 4 Monaten, also im März ist Uwe gestorben, ja eigentlich nach den Sommerferien im August habe ich wieder losgelegt und ich hatte richtig Angst davor, vor der Gruppe zu stehen. Kann ich das motivieren? Kann ich lachen? Kann ich Freude rüberbringen? Und das ist für mich ganz wichtig in meinen Stunden auch, ne? Freude an die Menschen zu bringen und diese Bewegung, diese Motivation. Aber ich konnte es. Irgendwie konnte ich. Es ist mein Job. Ich habe da vorne gestanden und wie, als hätte ich so eine Uniform übergelegt, ne? Meine Maske aufgesetzt und ja, gemacht. Meine 2 Mädels haben mich unterstützt. Sie sind einfach in die Halle gekommen, also Svenja und Alicia. Ich wusste das nicht. haben sich an die Seite gesetzt und haben gesagt, Mama, wir sind bei dir. Wenn irgendwas ist und du abbrechen musst, dann nehmen wir dich und gehen hier raus, ja. Und
Oh,
das
wie
hat mir
schön.
unheimlich gut getan. Und das war, ja, es hat mir geholfen. Und das waren die Momente, die Stunden, wo ich einfach funktioniert habe, wo ich ganz den Fokus auf das gesetzt habe, was ich mache, nämlich Menschen bewegen. Und ich war in dieser Zeit nur dort mit meinen Gedanken. Alles war weg. Danach bin ich raus, dann kam die Trauer wieder, ich bin nach Hause gefahren, habe gedacht, so, da wartet keiner auf dich. Aber die Zeit hat mir gut getan. Und es war richtig, so früh wieder daran zu gehen.
Und was hat er dann so außerhalb des Beruflichen? Also was hat er da im Alltag irgendwie geholfen, um mit dieser Einsamkeit vielleicht umzugehen, weil du gerade gesagt hast, du bist ins Haus zurückgekommen, deine Kinder sind ja alle schon erwachsen, jetzt mittlerweile alle auch verheiratet, da ist man ja dann auch allein, beziehungsweise mit dem Hund vielleicht in dem Haus. Was hat da in solchen Momenten auch geholfen?
Rauszugehen in die Natur, also diese Struktur zu haben. Dort, der Hund muss dreimal am Tag raus. Ja, ganz viel in die Natur gegangen. Meine Familie, meine Kinder waren für mich sehr wichtig. Die haben mich oft aufgefangen, abgelenkt. Meine Enkelkinder, die sehr ehrlich sind und auch, wir haben einfach immer über den Opa gesprochen oder über den Papa und ihn immer mit einbezogen, egal was kam. Es gibt ja, ne, vieles. Es gibt Jahrestage, es gibt Hochzeitstage, es gibt Weihnachten, Ostern. Und die gestalten wir jetzt immer so, dass Uwe ein Teil von uns ist. Und auch die Kinder darüber reden und man nichts verheimlicht. Und die Kinder waren von Anfang an, also die Enkelkinder haben wir in alles mit einbezogen. Selbst in die Beerdigungsfeier. Die waren aktiv dabei. Und das war gut so.
Ja, und voll wichtig, weil auch sie haben da Recht, sich zu verabschieden und mitzugestalten. Und sei es darum, dass sie vielleicht nur 2, 3 Jahre alt sind und vielleicht irgendein Tupfer irgendwo draufmalen können oder so, gell? Das ist ja voll wichtig, ja.
Ja, oder einfach, wie du auch gesagt hast, auf einmal kommt so eine Frage aus dem Nichts und du stehst da und überlegst, denkst, wow, was soll ich jetzt sagen? Warum kam der Krebs zum
Ja,
Opa?
voll, voll.
Wo war der Krebs? Wie sieht er aus? Und so Sachen, ne? Und die kamen einfach so beim Spazierengehen.
Ja, voll.
Und da ist man so
Ja,
unvorbereitet, ja.
voll.
Du weißt nicht, was antwortest du jetzt? Ja.
Voll. Und das ist ja, ich finde, also das Wichtigste darin ist ja, überhaupt zu antworten, darauf einzugehen, diese Frage zu respektieren und kindgerecht halt darauf eingehen. Es gibt da kein richtig und falsch, aber ich glaube, das, was es oder was nicht so förderlich wäre an der Stelle, ist eben, dass man das irgendwie überspielt und so tut, als würde diese Frage gar nicht gestellt sein, so. Dass man einfach davon ablenkt oder so, anstatt darauf einzugehen. Und wie dann die Antwort ausschaut, ja, man kann ja danach immer noch anders nochmal drauf eingehen und sagen, hey, das habe ich da, jetzt kann ich es da anders erklären oder so, weil man einfach selber überfordert ist. Und das habe ich auch gesagt, puh, die Frage überfordert mich gerade.
Ja, ist so.
Ja, und das darf ja dann auch ganz offen und ehrlich sein.
Die merken auch schnell, ob du flunkerst, ob du irgendwas
Voll,
erzählst oder
voll.
ob du ehrlich bist,
Ja,
ja.
total. Kannst nichts vormachen, na na.
Nee, absolut, absolut. Ja.
Und was war in der Zeit dann vielleicht auch eben hinderlich in dem Trauerprozess? Also ihr habt es ja eh schon so gut hinkriegt, dieses offene Miteinander sprechen, den Uwe überall integrieren, hast du ja erwähnt, auch bei den Kleinsten. Aber hat es auch etwas gegeben, wo du sagst, boah, das war echt schwierig oder schwere Situationen, Herausforderungen, wo du gemerkt hast, boah, das ja, ist nicht gerade so förderlich für meinen Trauerprozess.
Ja, also ich meine, wir haben ein Haus, wir haben einen Garten, wir haben den Nachbargarten, der wird noch mitgepflegt für so einen alten Mann. Also so diese alltäglichen Dinge, die auf mich zukamen, die wir sonst geteilt hatten. Ich hatte das Gefühl, auf einmal kommt ein Riesenberg, den ich noch mittragen muss. Und das waren schon große Ängste, diesen Alltag allein zu bewältigen. Ja, dann kam auf einmal so, ne, hat sich immer ums ganze Schriftliche gekümmert, diese Buchführung und alles da durchzusteigen. Ja, Uwe war ein Handwerker. Wenn was am Haus war, im Garten, der hat alles gemacht. Und dann stehst du da und denkst, boah, wie soll ich das schaffen? Ja. Und ich habe zum Glück Menschen um mich rum, die mir viel, die mich unterstützen, die mir Hilfestellung gegeben haben, die kommen, egal ob es der Handwerker ist oder so. Also Uwe hat uns ein breites Netzwerk hinterlassen, auf das ich zurückgreifen kann, und das ist sehr gut. Und mittlerweile läuft das alles ganz prima. Aber in der ersten Zeit war das für mich die größte Herausforderung, so den Alltag zu meistern, mit allem drum und dran.
Und sind diese Freunde dann auf die zurückgekommen oder hast du die dann auch von selber traut, wirklich auch um Hilfe zu bitten, also zum sagen, hey, da stehe ich an, ich komme da nicht weiter, ich brauche jemand, der mich da unterstützt. Wie war das?
So, sowohl als auch, ja. Also es sind viele auch gekommen, und es kommen viele Menschen oder sagen dir, ne, ruf an, wenn du was brauchst. Und bei manchen weißt du, okay, die meinen das nicht, die sagen das nicht so, sondern die meinen das so. Und das hat sich auch bestätigt. Ja. Also ich weiß heute, Heizung geht kaputt, okay, da muss ich den anrufen. Ja.
Okay.
Also da kamen halt so Sachen. Ne? Dann hat die Heizung nicht funktioniert. Es kam immer wieder so, ach, wo du gedacht hast, warum, warum jetzt? Ja.
Voll.
Und
Okay.
das habe ich ja auch von anderen Frauen dann gehört, die haben ja die gleiche Problematik gehabt. Ich kann mich erinnern an die Erholungswoche, ne? Digna, die hat dann
Ja.
geschrieben, oh Gott, da ist der Baum umgefallen aufs Haus. Und also da denkst du, mein Gott, ja, es geht anderen, geht es
Ja,
genauso.
voll.
Ja, und das hilft dann auch so ein bisschen. Ja.
Total. Und eben da auch Ideen zu finden, okay, wie hast du das gelöst? Eben im Freundeskreis oder gibt es irgendwie sogar Stellen, die da unter die Arme greifen? Ich kenne auch
Ja.
gerade mit Kleinkindern, wenn man den Partner verliert, dann gibt es da wirklich auch Stellen, die vorbeikommen und unterstützen und so weiter. Also eben, auch in die Richtung gibt es immer wieder auch Unterstützung. Aber es ist
Ja.
schon wichtig und manchmal halt auch immens schwer, dann selber auch um Hilfe zu bitten, gell? Und
Ja, absolut.
aber da
Ja.
muss man sich dann auch mal so mutig hinstellen und überwinden und sagen, jetzt traue ich mich, weil, also so meine Erfahrung ist, wenn man sich dann traut, dann kommt auch was. Also dann sagt, natürlich, na sicher komme ich da vorbei und so weiter. Wenn das echt Freunde sind, dann machen die das auch, gell?
Ja, gute Freunde, die sind, ja, auf die kann man zählen,
Ja.
und das ist wichtig. Ohne die hätte ich das alles nicht so geschafft. Oder eben ohne meine Kinder oder Schwiegerkinder, dass die das auch so mittragen. Das war für mich auch wichtig. Ich meine, du kennst das, du hast auch deine Schwestern mit Anhang, und der Partner muss ja dies alles mitgehen.
Ja,
Der
voll.
erlebt das alles mit, und es könnte ja auch sein, dass sie sagen, oh, ist mir jetzt gerade alles zu viel. Ja, jetzt ist mal gut. Ne? Und da war ich so glücklich und war so dankbar, dass auch die immer alles mitgemacht haben bis jetzt. Immer alles mitgetragen haben.
Voll.
Das ist das größte Glück, was man haben kann.
Total.
Wenn sich nur einer querstellt, ne?
Voll, voll. Ja, und wenn du schon deine Kinder ansprichst, also du hast eben drei Kinder, die sind jetzt im Erwachsenenalter, im Moment zwischen 26 und 36, mittlerweile alle verheiratet. Wie sind die dann weiter mit dem Verlust umgegangen? Also du hast schon ein bisschen erzählt, ihr habt es sehr offen immer kommuniziert und miteinander gesprochen. Hast du so das Gefühl gehabt, sie können da gut sich um ihre eigene Trauer auch kümmern oder haben sie auch Hilfe in Anspruch genommen? Wie war das so?
Die Große, die Svenja, hat das viel mit sich selber gemacht. Ja, die hat, glaube ich, vielleicht vieles noch nicht verarbeitet, hat schnell wieder in ihren Alltag gefunden, und sie hatte eine sehr enge Bindung zum Papa. Das war schon extrem. sogar ihr Mann am Anfang gesagt hat, jetzt, wir sind jetzt verheiratet, jetzt bin ich der Mann im Haus und du fragst mich und nicht den Papa zuerst. Ja, und es war schon schwer, für Georg da gegen Papa anzukommen. Sie vermisst ihn sehr, sehr. Es gibt immer wieder Momente, wo wir zusammensitzen. Sie sagt, boah, wenn das der Papa jetzt erleben könnte. Und ja, mein Sohn hat viel, also der hat sich quasi so einen Schrein gebaut in seinem Gym. Der ist sehr sportlich und hat sich einen Schrein gebaut. Da hängt die Uniform, da hängt alles Mögliche, was ihn mit Papa verbindet. Er hat viel gesprochen. Viel auch über Sport gemacht, sich da ausgepowert in seiner Ausbildung. Das war alles gut für ihn, um da ja auch die Trauer so ein bisschen, wie soll ich sagen, dass er da das ausgelebt hat, zugelassen hat, Tränen zugelassen hat, ganz wichtig, und auch der Partner eben Verständnis hatte oder die Partnerin. Die jüngste Tochter hat immer so die Aufgabe gehabt, hier so ein bisschen ja, Freude reinzubringen und hat viel verdrängt im ersten Jahr. Und bei ihr kam die Trauer erst viel, viel später. Die hatte Anfang diesen Jahres einen Zusammenbruch. Und ja, da kam das viel später, weil sie es eben verdrängt hat. Ja. Und die macht tatsächlich auch jetzt noch Therapie. Das habe ich auch gemacht, übrigens, 2 Jahre lang. Und das war sehr gut. Und ich habe meine Therapeutin, die hat mich dann quasi abgegeben und die hat dann die Alicia übernommen. Ja, und da war ich sehr froh und dankbar für. Ja,
Dass du
und ich
sie in
glaube,
guten Händen auch warst, so, ja.
Genau, ja.
Und du hast ja gerade gesagt, du hast eben Therapie gemacht, aber auch der Sport ist ja eine Art Anker für dich gewesen, also
Ja.
vor allem in beruflicher Hinsicht. Wie war das privat? Hat dir da auch die Bewegung gut oder hast du die da dann gar nicht bewegen können oder was hast du da so gemacht?
Also erstmal war ich in so einer Schockstarre und hatte keine Lust, mich zu bewegen, außer spazieren gehen mit dem Hund. Aber ich habe versucht, meine Matte auszurollen und nein, es ging nichts. Und irgendwann nach 6 Wochen habe ich es eben körperlich gemerkt. Also man hat ja Symptome nach dem Tod von einem geliebten Menschen. Und bei mir waren es eben wirklich, ich hatte wahnsinnige Rückenschmerzen, ich hatte Muskelverspannung am Körper, ich habe so dieses Muskelanspannen, dieses Zittern. Bei mir es hat alles wehgetan und das kenne ich überhaupt nicht von mir. Und das war so ein Zeichen für mich, wo ich gedacht habe, okay, du musst jetzt was tun. Und dann habe ich für mich zu Hause angefangen und habe so, ja, Bewegung, leichte Gymnastik, über Pilates, Yoga. Habe da angefangen, wieder nur erstmal für mich zu sorgen und um dann wieder gestärkt, kraftvoll vor einer Gruppe zu stehen. Ja. Und die Bewegung hat mir immer geholfen. Also ich weiß, als ich meine beiden Hände dick verbunden hatte nach diesen Beißattacken, habe ich mit Verbänden auf der Matte gelegen, um meine Schmerzen, Nervenschmerzen in den Griff zu kriegen und habe alle Übungen gemacht, die ich machen konnte. Ja, und das hat mir immer geholfen in Situationen, wo ich am Boden war, hat mir immer die Bewegung geholfen.
Und dann bist du ja auch irgendwann auf den Seelensport gestoßen. Kannst du
Genau.
dich noch erinnern, wie das irgendwie war? Hast du das gegoogelt? Ich weiß es jetzt selber
Nein.
gerade gar nicht.
Ich habe eine Dokumentation bei Arte gesehen über Traumabwältigung. Und das hat mich sofort gepackt. Es war so toll und eigentlich so in dieser Richtung unterrichte ich, dass ich den Menschen über Bewegung wieder dieses Gefühl gebe. Es ist, ne, viele gehen ja zum Sport, weil sie denken, ich muss Sport machen für die Figur und so, aber nicht, weil sie es von innen heraus wollen. Und ich gebe auch ganz viel mit. Also wie gesagt, ich rede eine ganze Stunde. Warum machst du es? Ja, was bewirkt es? Und es war fast schon so die Richtung, wie ich unterrichte. Und es hat mich so gepackt, dass ich sofort gegoogelt habe, mir sofort dein Buch bestellt habe und da mich so ein bisschen versucht habe reinzulesen und auch Kontakt zu dir aufgenommen habe.
Und du wolltest ja eigentlich, also du warst ja noch unklar, unsicher,
Ja.
soll ich jetzt gleich die Ausbildung machen, weil ich bin ja
Ja.
Fitnesstrainerin, ich bin ja schon wieder beim Arbeiten und da haben wir natürlich auch gesagt, vielleicht erstmal die eigene Trauer eben überhaupt spüren
Genau.
und auch das Konzept für sich erstmal probieren
Ja.
und dann, wenn man merkt, okay, das hat mir gut, dann kann ich es ganz anders schon weitergeben natürlich. Und
Genau.
so bist du dann auch in der Erholungswoche gelandet.
Ja.
Wie war das für dich so? Das war ja wahrscheinlich auch dein erster Urlaub, sage ich mal, dann seitdem
Genau.
und vielleicht auch ohne Uwe eben
Ja.
dann oder ohne die Familie so. Wie hast du das so erlebt und hat es da irgendein Highlight gegeben für dich, wo du sagst, bah, daran
Ja.
erinnere ich mich gern zurück?
Also es war auf jeden Fall die erste Reise. Und ich war sehr gespannt und ich fand es einfach mega vom ersten Moment an. Wir waren 10 unterschiedliche Frauen und hatten aber die gleiche, ja, diese Verbindung durch eben diesen Verlust. Und es waren, glaube ich, bis auf eine war es überall der Partner.
Partner und es waren nur Eltern, also es waren
Und
manchmal
Eltern.
mehrfach Verluste.
Genau, Mehrfachverluste oder dann eben Schwester. Und diese Verbindung hat uns so irgendwie, ne, wildfremde Menschen treffen aufeinander und man ist in so einer Blase. Und das auch die erste Seelensporteinheit. Ich habe mir das Buch angeguckt, ich habe mir die Übung angeguckt, ich habe viel gelesen. Aber dann auf der Matte zu liegen und es selber zu spüren und dieses im Raum, dieses, ne, was da so entsteht durch jeden Einzelnen. Das,
Voll.
ich bin da sehr feinfühlig und ich spüre das eben auch von den anderen. Und das hat mich, also es hat mich auch gleich in der ersten Übung zerrissen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst.
Kann
Es
mich
war
noch gut erinnern, ja.
sextant. Und ich muss sagen, das ist auch eine Übung, die mir immer noch, ich würde nicht sagen, am besten gefällt, aber ich finde es eine wunderbare Übung, um sich zu öffnen. Ja, oder dieser Sache zu öffnen. Und bei mir war es eben nur das, dass du gesagt hast, da wirft dir jemand ein Seil. Und Uwe war bei der Berufsfeuerwehr außerdem auch noch Höhenretter. Und bei uns gibt es ganz viele Seile im Haus und er hat immer mit Seilen und Knoten. Und ich lieg da und sehe ihn, wie er mir dieses Seil wirft. Und das war bei mir der Auslöser.
Und
Ja, und
da
das.
geht es ja auch darum, eine Verbindung
Ja.
aufzubauen. Und für die einen
Ja.
ist es ein Seil und für die anderen ein Leiter oder eine Kette und so weiter. Und darum geht es ja, gell? Dieses
Ja.
eigene, diese Verbindung aufzubauen und dann eben sich zu öffnen für all die Gefühle, die dann
Genau.
damit auch einhergehen und kommen.
Ja. Und diese, wie gesagt, diese Frauen waren alle tolle Frauen. Es war ein tolles Erlebnis diese Woche, die ist mir fest im Kopf geblieben. Und ja, Highlight würde ich sagen, war meine Alpaka-Wanderung. Ja, mit dem etwas wilden Ragnar,
Ja, genau.
der ja irgendwie sich mich ausgesucht hat. Und das war, also ne, kurz nur, der Uwe hat alles über Wikinger gewusst und der hat immer Wikinger geliebt und auch seinen Enkelkindern über Wikinger erzählt. Und dann kommt dieser Blondie da auf mich zu und der hat mich immer so angestupst. Und dann habe ich gesagt, so, okay, du bist es. Und dann, ja, habe ich erfahren, das ist Ragnar. Und das war auch so eine. Ja, das war so ein Moment, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein.
Ja, das finde ich selber immer faszinierend. Also ich kann ja schon viele solche Wochen geben und immer wieder passieren ganz viele solche Momente. Aber man muss halt auch sagen, man ist dann auch so offen für alles, gell?
Ja.
Und sobald man da ankommen ist und eben sich wohlfühlt innerhalb der Gruppe und das
Ja.
erste Training auch hinter sich, dann ist man auch offen und kann so viele Dinge erkennen, ist die ganze Zeit in Verbindung mit dem Verlust ja auch und sieht die Welt ganz anders schon so.
Ja.
Man darf einfach sein mit seiner Trauer, eine ganze Woche hindurch und muss sich um nichts kümmern, nicht
Ja.
kochen und so weiter. Das macht schon was mit einem.
Ja, und viele haben auch danach gefragt, Freunde von mir, wie war das? Ich kann das in Worte nicht fassen, was ich da erlebt habe. Es ist also das, was du da aufgebaut hast, diese Erholungswoche, die war von Anfang bis Ende alles, hat alles gepasst. Es war einfach sensationell gut mit allem, wie es war. Und auch die Karin als
Ja,
Co-Trainerin.
genau.
Ich hatte sofort eine Verbindung, weil sie ist Ostfriesin.
Ja.
Mein Mann kam, ne, seine Familie kommt aus Ostfriesland und auch ein mega angenehmer Mensch.
Voll.
Und es hat für mich alles gepasst und ich bin nach Hause gefahren. Ich war erfüllt von Glücksgefühlen, aber auch, ne, diese Traurigkeit. Ja, es war Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe ganz viel im Auto geweint auf der Heimfahrt.
Ja, ich bin
Ja.
ja immer, auch wenn meine Heimfahrt kurz ist, aber ich habe dann auch immer so, vor allem der Tag danach, ich bin dann auch so erfüllt mit Dankbarkeit und
Ja.
auch so aus tiefstem Herzen immer so berührt von all den Geschichten und von dem Mut, den jede Frau da
Ja.
mit sich bringt oder manchmal sind ja auch Männer dabei. Ja, also kann ich. Aber schön, also berührt mich gerade selber wieder. So, und vielleicht, also du bist ja mittlerweile auch Trainerin, vielleicht kannst du dann auch mal davon mit mir.
Wer weiß.
Schön. Das steht
Ja.
in den Sternen und ich werde sicher mal fragen oder es steht dir auf jeden Fall offen, so
Ja.
nebenbei erwähnt.
Schön, schön.
Ja, und du hast ja dann auch Winterkraft gemacht. Da ist dann eben in Richtung Herbst und Winter gegangen und du hast ja schon erzählt, dass die Erkrankung eben oder die Diagnose war, glaube ich, Sommer damals ja und dann ist es im September bei dieser Hollandreise und dann ist es über den Winter diese Chemo ja gewesen. Wie ist das dann für die eben auch so gewesen mit Herbst und Winter? Hast du da irgendwie einen Unterschied in deiner Trauer auch gespürt, dass es irgendwie schwerer oder war es sogar leichter? Wie war das für die und wie hast du dann den Online-Kurs auch miterlebt für die?
Ja, ich fand es schon Herbst, Winter, wo es so gemütlich wird, sage ich. Ne? Und wir haben, Uwes Aufgabe war immer, den Kamin anzuzünden. Ne? Dann sind wir nach Hause gekommen, was weiß ich, Wochenende und Kamin angemacht, haben einen Tee getrunken oder auch ein schönes Glas Rotwein und so diese Gemütlichkeit. Ich konnte am Anfang weder Kerzen anmachen, ich habe den Kamin nicht angemacht und alles, was so eine Verbindung mit Gemütlichkeit, was ich eigentlich liebe, ich liebe den Herbst, die Farben, das war bei mir weg. Ja, und auch so dieses Wintervorbereitung auf Weihnachten, jeder ist glücklich, fröhlich, überall freut man sich auf Weihnachten. Das war bei mir total weg. Ich von mir aus hätte es einfach ausfallen können. Ja. Und das erste Jahr geht man da so durch irgendwie, hat mega Angst vor diesen Tagen. Im zweiten Jahr ist es anders, fühlt sich anders an. Anders in dem Sinn, dass du es noch bewusster erlebst, also vermisst den Menschen noch bewusster. Im ersten Jahr ist man immer noch so in so einem Tunnel, ne? Man lässt diese Tage gehen einfach so rum und im zweiten Jahr, weiß ich nicht, fand ich es anstrengend. Ja. Aber Winterkraft hat mir insofern gut getan. Man hatte immer man hat so das Gefühl gehabt, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder eine Übung, heute war ich nicht drin, muss ich nachholen. Ne? Man hat immer so gedacht, oh Gott, du musst so viel aufholen. Also man hatte was zu tun. Ja, und das fand ich gut. Und ja, ich fand diese Workshops mega. Also egal, was es war mega. Ob es um Kräutersubstanzen ging oder Psychologie. Also ich habe mir auch da Bücher gekauft von den Einzelnen bestellt und habe das weggesaugt. Also auch das ist super, ja, dass es sowas gibt, dass man sich, ja, man fühlt sich so verbunden, obwohl man sich nicht kennt, man tauscht sich aus. Also, ja, tolles Konzept.
Ja, Ja, gerade auch, weil du es angesprochen hast, diese täglichen Einheiten, also die haben ja mit Absicht dann auch sehr kurz gehalten, vor allem am Anfang so in Richtung, oder sagen wir noch, in der Adventszeit sind ja wirklich die Einheiten sehr kurz, 10 Minuten oft, 15 Minuten vielleicht, um da einfach eben die Möglichkeit immer wieder zu kriegen, ich kann mir jetzt heute wenigstens 10 Minuten für meine Trauer nehmen, weil das schaffen viele nicht, oder man lenkt sich ja auch gern ab, natürlich, das gehört dazu. Aber dass man dann doch irgendwie eine Aufgabe hat und in Verbindung, und sei es nur für 10 Minuten eben ist, man wirklich sich spürt und einem Gefühl zumindest gerade Ausdruck verleiht und dahin spürt, und dann kann man auch wieder zurück in den Alltag, vielleicht ganz anders, vielleicht gestärkter, vielleicht weniger einsam etc. Das machen natürlich hauptsächlich auch die Workshops, wie du angesprochen hast, weil da ist ja dann auch die Gruppe sichtbar dabei, und einfach oder der Austausch, Punkt dabei. Genau, dann hast du diesen Winter überstanden, Krebs, so durchgestanden, und dann bist du in die Ausbildung, und zwar im April jetzt diesen Jahres, und bist eben mittlerweile Seelensporttrainerin. Hast du da schon in der kurzen Zeit, sage ich mal, irgendwie die Möglichkeit gehabt, weil es ist ja auch anderes noch viel passiert, deine jüngste Tochter hat auch noch geheiratet, ja. Hast du da überhaupt die Möglichkeit, schon gehabt, das irgendwie anzuwenden, oder gibt es irgendwas, was du schon Ausblick hast an Angeboten oder so, dass du da teilen magst?
Ja, also es ist tatsächlich so, es ist zwar noch nicht lange her, aber am Anfang hatte ich so die Vision, was ich machen will und wie ich es anwenden will und habe da schon mal so ein bisschen meine Fühler ausgestreckt. Aber durch die Hochzeit, die jetzt auch mich viel Kraft gekostet hat und die Fehlgeburt, die meine Tochter hatte vor der Hochzeit, hat mir so ein bisschen der Antrieb gefehlt. Also ich habe jetzt schon mal Anfrage bei der Gemeinde, da warte ich immer noch seit 3, 4 Wochen auf eine Antwort wegen des Raumes, weil ich möchte es nicht bei uns im Verein anbieten, da finde ich, da gehört es nicht hin. Ich will einen ruhigen Raum, einen kleineren Raum. Und da haben die ganz viele Möglichkeiten hier bei uns in der Gemeinde. Ich habe am 7. ein Termin mit einem Menschen vom Bürgerinstitut, der im Bereich Hospizdienst und Palliativberatung zuständig ist, um vielleicht auch eine Möglichkeit zu finden, im Hospiz das als Art Workshop mal anzubieten für die Mitarbeiter. Also da bin ich ganz gespannt auf das Gespräch und mein Ziel ist es, spätestens im September mit einem Kurs zu starten. Ja, also wichtig für mich ist erstmal das Fundament der Raum. Wenn ich die
Absolut.
Zusage habe, dann gehe ich die Wege, die ich gehen muss, um eben Menschen zu finden, die zu mir kommen wollen. Ich habe auch die Idee, so eine Art Schnupperkurs anzubieten, vielleicht auch mal mit meinen engsten Freundinnen oder Kolleginnen aus dem Sportbereich. Finde ich auch ganz spannend, was die dazu sagen.
Voll, kann man sich auch austesten, gell, selber nochmal.
Genau. Und auch so ein Feedback, was sie gut finden, was sie nicht gut finden, das würde ich ganz gerne nochmal machen. Und also von meinen Freundinnen hat eigentlich auch jeder ein Thema mit Tod und Trauer. Ja, das ist jetzt so gerade der momentane Stand. Ich versuche immer mal, je nach Bauchgefühl, das auch mal in einem Kurs mit einzubinden. Ich hatte nach der Ausbildung direkt, hatte ich die Situation, dass ich zurückkam und eine ganz liebe, die lange bei mir war, eine Teilnehmerin, die verstorben ist. Und das hat die Gruppe so ein bisschen, ja, die waren in keinem guten Zustand, als ich sie getroffen habe. Das erste Mal, sie waren sehr traurig und dieser Mensch, der da gegangen ist, die war sehr positiv. Die hat auch eine lange Krebserkrankung. Die hat viele Therapien über sich ergehen lassen müssen. Ist immer wieder aufgestanden, nach vorne geschaut und dann stand sie wieder mitten uns und hat uns zum Lachen gebracht. Und da habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwas machen und dann habe ich mit denen füllen. Das Füllen und die Dancing Queen. Und das war so schön. Also über den Sextant bin ich so ein bisschen eingestiegen und dann eben das Füllen. Und das war so ein mega schöner Moment. Und ich habe in viele Gesichter geschaut. Bei den einen liefen Tränen, die anderen hatten ein Lächeln im Gesicht, weil mir wichtig war, ich wollte nicht so tief in die Trauer gehen, sondern mehr diese schönen Momente in den Raum holen mit ihr, weil sie so ein Mensch war, so ein positiver Mensch. Und ich wollte, dass wir alle uns vorstellen, dass sie jetzt mitten unter uns ist und lacht und fröhlich ist. Und dann, ja, dieses Lied bewirkt ja auch einiges.
Voll.
Und das war ein wirklich sehr schöner Moment, der mich auch bestätigt hat, es ist richtig, was du machst. Ja.
Also wir werden auf jeden Fall in den Shownotes dein Profil verlinken. Also wenn die Leute da draußen, die jetzt gerade zuhören, sich ein bisschen informieren wollen oder regelmäßig draufschauen, sich abspeichern, was auch immer, da finden sie auch alle Informationen oder auch Institutionen, die irgendwie, ja, vielleicht die Martina für einen Kurs oder so haben möchten, dass sie da wirklich auch dein Profil direkt finden können. Schön. Dann habe ich noch zwei letzte Fragen an dich. Einmal deine Lieblingsübung und warum? Im Moment, das kann sich ja, also bei mir ändert sich das oft ja wöchentlich,
Ja,
je nach Lage gerade, gell?
ja. Ja, also es war am Anfang war es bei mir der Herkules, ne, dieses Kraft, wenn du unten liegst und denkst, es geht nichts mehr, dann wieder aufzustehen mit deiner Kraft und dich wieder, ja, nach oben zu bringen und zu sagen, ich schaffe das, egal was ist. Es gibt diese Tage, wo ich liegen muss, wo ich erschöpft bin und keine Energie habe, aber es gibt auch wieder die Momente, wo ich alle Kraft sammel und weitermache und wieder aufstehen kann. Aber auch der Sextant, wie ich schon gesagt habe vorhin, der gibt mir ganz viel. Ja, dieses an sich selber glauben und die Verbindung herstellen zu dem verstorbenen Menschen und sich auch abzugrenzen für alle, die meinen, sie müssten dir immer gute Ratschläge geben. Ja, da auch zu sagen, nein, ich will bei mir sein und ich will es so machen, wie ich es will.
Und
Ja.
weil du gerade den Sextant erwähnst, für alle da draußen, da haben ja dieses Seelensport-Erste-Hilfe-Kit, um wirklich mal reinzuschnuppern für sich. Ist das überhaupt was für mich? Was macht sie da eben? Was kann ich
Ja.
mir darunter vorstellen? Und das könnt ihr euch natürlich auch kostenlos runterladen, auf eure E-Mail-Adresse eintragen und dann kriegt ihr das zugeschickt und dann könnt ihr direkt selber gleich mal den Sextanten ausprobieren. Ja, und zum Schluss, wenn du dir jetzt eben vorstellst, trauernde Menschen horchen uns gerade zu. Was möchtest du abschließend dieser trauernden Person nochmal mitgeben?
Auf sein Bauchgefühl hören. Ich finde, das habe ich gelernt in den 2 Jahren, auf das Bauchgefühl zu hören, und zwar auf das erste Gefühl, was kommt. Man kann jeden Tag denkt man was anderes, ja. Also hör auf das erste Bauchgefühl, sich nichts von anderen aufdiktieren lassen, sondern ja, die Trauer, in der Trauer gibt es keine Regeln. Wer was wann zuerst macht, was man tun soll, was man lassen soll. Nein, hör auf dich, vertrau dir und du bestimmst das Tempo. Und das ist ganz wichtig. Und gib dir die Zeit, wenn du Erholung brauchst und geh jeden Schritt, Schritt für Schritt und nicht zu viel auf einmal machen. Das würde ich den Leuten mitgeben. Ja.
Schön. Ja, das finde ich schön. Das kann ich absolut bestätigen.
Ja.
Ja, dann sage ich vielen lieben Dank für dieses sehr berührende, authentische, schöne Gespräch mit dir, Martina. Ich wünsche dir alles Gute auf jeden Fall auch für deine drei Kinder und für deine Tochter, für deine jüngste Tochter auch nochmal mehr. Und ja, und freue mich, dass du Seelensporttrainerin bist und dass es dann bald losgehen darf.
Ja.
Und sag danke.
Ich danke dir auch für das Gespräch.
Dann tschüss da draußen.
Ja, tschüss an alle. Tschüss.
Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.